Hallo und herzlich willkommen zum Twin Size Podcast. Ich freue mich ganz besonders, Birgit Wintermann heute begrüßen zu dürfen. Birgit ist Projektmanagerin für doppelte Transformation bei der Bertelsmann Stiftung und ist an zahlreichen Studien zu diesem spannenden Thema beteiligt. Dabei fand sie unter anderem raus, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit heute bereits gemeinsam gedacht und gelebt werden. Und sie wird uns berichten, warum das wichtig ist und wie das geht. Herzlich willkommen, Birgit, und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Julian, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
Liebe Birgit, du hast mir ja in unserem Vorgespräch berichtet, dass du gern viel auf dem Fahrrad unterwegs bist und lange Radtouren durch Europa machst. Gibt es denn aus deiner Sicht Parallelen zwischen der Twin Transformation, also der doppelten Transformation, und einer Radtour? Und wenn ja, welche denn?
Unbedingt gibt es da Parallelen. Ich glaube, es geht um Durchhaltevermögen. Das ist das eine. Und dass man auch, ich denke jetzt so an Radreisen, das heißt, wenn wir dann wirklich mal auch ein paar Wochen unterwegs sind auf dem Fahrrad, da tauchen durchaus auch immer mal Hindernisse auf, dass was zu reparieren ist, dass das Wetter sehr schlecht ist oder ähnliches. Und diesen Gegebenheiten muss man umgehen und sich anpassen. Und ich glaube, das ist auch typisch für eigentlich jeden Transformationsprozess in Unternehmen, dass man immer sich auf Veränderungen und die Gegebenheiten einstellen muss, die man hat, und dann auch vom Mindset her offen dafür sein muss und nicht sofort die Flinte ins Korn wirft, sondern wirklich dran bleibt und sich bemüht, das zu überwinden und dass man dann eben direkt weitermachen kann.
Ja, vielen Dank dir für die Bereitschaft, dich auf dieses kreative Experiment einzulassen. Und du hast gerade zwei Sachen gesagt, die, glaube ich, sehr gut jetzt auch zum nächsten Punkt passen, nämlich Durchhaltevermögen und das äußere Umfeld. Wir befinden uns ja gerade in einer Zeit von Polykrisen. Lange gab es nicht mehr so viele Herausforderungen in der Welt, die auch die Unternehmen hierzulande natürlich stark unter Druck setzen und vor große Herausforderungen stellen. Warum sollten sich Unternehmen jetzt auch noch mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit beschäftigen?
Ja, also das sind zwei Themen, die für sich genommen einfach jetzt sehr, sehr drängend sind. Das erste, Digitalisierung, es hat einfach was mit Zukunftsfähigkeit für Unternehmen zu tun, mit Wettbewerbsfähigkeit. Es ist, glaube ich, für niemanden ein Geheimnis, dass gerade die USA und China uns da weit voraus sind. Man hat in Europa insgesamt den Trend ein Stück weit auch verschlafen, muss man sagen. Und um da einfach international wettbewerbsfähig sein zu können, bleibt es nicht aus, digital im Sinne von technisch, also Nutzung neuer Technologien, dran zu bleiben. Noch ein anderer Punkt ist eben das Thema, die Arbeitsmethode digital zu arbeiten, also im Sinne von New Work oder digitalem Arbeiten, im Sinne auch von Agilität. Und das zeigt einfach, dass diese Art der Arbeitsweise sehr viel Innovation unterstützen kann und ja, man eben genau dieses Dranbleiben einfach im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit einfach sehr wichtig ist. Das andere, Nachhaltigkeit, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Also die Wissenschaft ist da eindeutig und wir haben ja nun gerade auch in diesem Winter und auch das letzte Jahr also sehr viel Beweise dafür gehabt, dass das Klima sich ändert und wir eigentlich schon über einen Punkt hinaus sind, um das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können. Also es ist fast schon 5 nach 12. Da ist es also sehr wichtig, nachhaltig zu werden. Und gerade die Wirtschaft spielt da eine große Rolle. Ich habe gerade gestern nochmal in den Nachrichten gehört, dass die Studien eben zeigen, dass wir zwar deutlich CO2-Ausstoß eingespart haben, aber das liegt im Moment an der schlechten Wirtschaftslage, dass man da tatsächlich glaubt, dass da eben deswegen weniger ausgestoßen wurde. Heißt, wenn die Wirtschaftsleistung wieder voll auffährt, werden wir wieder mehr ausstoßen. Das heißt also gerade, dass auch die Wirtschaft da eine sehr große Rolle spielt. Ja, und wir haben eben für beide Themen eine hohe Dringlichkeit.
Ja, absolut. Ich glaube, und da bin ich jetzt auf deine Meinung auch gespannt, weil du dich ja auch in den Studien viel damit beschäftigst. Wenn man diese zwei Themen jetzt erstmal so hört, dann möchte man ja meinen, oder liegt die Vermutung vielleicht nahe, dass man sagt, okay, auf der einen Seite beschäftige ich mich mit der Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite mit der Digitalisierung. Die doppelte oder Twin Transformation, die beschreibt ja eine Verschmelzung von beidem. Was steckt da dahinter?
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, ist ein Transformationsgeschehen in Unternehmen eigentlich immer da. Mhm. Also es gibt eigentlich nie ein Punkt, an dem man sich als Unternehmen nicht anpassen muss, nicht verändern muss. Das sind jetzt zwei sehr große Themen, die eben auch sehr in die Kultur eingreifen und auch in die Geschäftsmodelle. Also da darf man sich nicht täuschen. Das ist nicht einfach, dass man mal versucht, Obstkörbe einzuführen, dass man die verteilt. So, und das ist natürlich sehr, sehr groß. Aber ich glaube, die Chance steckt da drin, beides gemeinsam zu sehen. Also unserer Erfahrung nach, Unternehmen, die gerade Digitalisierung auch als Methode, als Arbeitsmethode begreifen, sind schon von sich aus deutlich mehr wertebasiert Und wenn man sich damit befasst, ist man auch ganz schnell bei der Frage, inwieweit möchte ich den Schutz der Umwelt damit reinstellen? Also da sieht man schon eine gewisse Korrelation, möchte ich sagen, wenn man sich damit befasst. Und das Gleiche gilt andersrum. In dem Moment, in dem man sich mit Nachhaltigkeit befasst, muss man sich auch mit neuen Technologien befassen. Wir haben einmal in einem Vorgespräch auch über das Thema grüne Digitalisierung befasst. Also wenn man da sich digitalisieren möchte, dass man auch darauf achtet. Und das sind einfach Themen, die sich gegenseitig auch ein Stück weit stützen, bedingen und die man auch gut miteinander verknüpfen kann.
Ja, wo es auch viele Überlappungen gibt. Also gerade in Gesprächen mit Verantwortlichen und anderen Podcast-Folgen wird sehr schön deutlich, dass die nachhaltige Transformation nur mit der digitalen Transformation einhergehen kann, weil hier geht es ja viel um Daten, die man auswertet, um Transparenz zu schaffen, um diese komplexe Transformation auch steuern zu können, um Einsparpotenziale. Das heißt, das Ganze ist aus deiner Sicht nicht nur das nächste Buzzword, sondern da steckt wirklich was dahinter, oder?
Ja, also alleine, wenn man sich Circular Economy anschaut, da geht es zum Beispiel um dieses Thema Produktpässe. Das sind Dinge, die haben nur was, oder da gibt es nur die Möglichkeit, wirklich mit dem Austausch von Daten und der Transparenz, was Daten angeht, von einzelnen Produkten oder einzelnen Bauteilen zum Beispiel, umzugehen. Das ist überhaupt nicht zu bewerkstelligen, wenn man nicht tatsächlich dann Digitalisierung nutzt, in jeder Form auch immer.
Mhm. Kannst du uns vielleicht noch kurz was zum Hintergrund und Ursprung des Begriffs nennen? Weil für viele klingt das jetzt einfach, ja, wie gesagt, nach so einem wilden Buzzword, eins von vielen. Kannst du uns da noch was zum Ursprung sagen?
Du meinst doppelte Transformation?
Genau, ja.
Ja, es hat einfach damit zu tun, dass man ursprünglich ja auch darüber gesprochen hat, dass man natürlich sich digital transformieren muss. Das war tatsächlich eigentlich der erste Punkt, obwohl wir ja schon sehr, sehr lange wissen, dass wir eigentlich auch eine nachhaltige Transformation brauchen. So, aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass man die Dringlichkeit jetzt auch sieht. Das sind beides Themen, die extrem drängend sind, die sehr schnell vorangebracht werden müssen, sodass man einfach mal deutlich macht, man kann sowas nicht hintereinander machen. Man kann jetzt nicht eine Sache priorisieren, sondern man muss beides mitdenken. Und wenn man dann noch erkennt, dass beides sich gegenseitig auch durchaus stützen kann oder sich gegenseitig Hilfe leistet und man die auch gut verbinden kann, dann sieht man das auch nicht so als zwei getrennte Prozesse und kann die eben auch gut zusammen durchführen.
Und Gleiches gilt wahrscheinlich auch für die Strategie, also dass es Sinn macht, sich da einmal ganzheitlich mit diesen Zukunftstrends zu beschäftigen und nicht jetzt eine losgelöste Strategie für die Digitalisierung, eine losgelöste Strategie für die Nachhaltigkeit, die sich in Silos bewegen. Also empfiehlt sich natürlich, das gemeinsam zu denken, auch schon bei der Strategie, oder?
Absolut. Also ich denke auch mal, dass das Vorgehen im Grunde genommen das gleiche ist. Also wir haben zum Thema, wie die digitale Transformation in Unternehmen vorangeht, eine Studie mit Fraunhofer IAO und damals auch der Otto Group zusammen gemacht und haben uns das angeguckt, wie erfolgreich eine Transformation aussehen kann. Das Ganze steht jetzt noch für die nachhaltige Transformation aus. Da starten wir gerade in eine Fallstudie wiederum mit Fraunhofer. Aber hinsichtlich der Digitalisierung war ganz klar, dass eine Art organisches Wachstum notwendig ist. Also es muss von ganz oben gewollt sein. Es müssen auch die Ressourcen bereitgestellt werden. Und dann sollte man dort starten in einem Unternehmen, wo man auch tatsächlich schon Offenheit für dieses Thema hat und vielleicht auch eine gewisse Kompetenz. Und dass ich das dann so weiter fortsetze im Unternehmen. Also das ist zum Beispiel etwas, wie man es für die digitale Transformation schon sicher sagen kann. Wir vermuten, dass das bei der nachhaltigen Transformation nicht viel anders ist, beziehungsweise bei der doppelten Transformation. Da wird es eben spannend sein zu gucken, wo kann man tatsächlich am besten starten mit diesen beiden Themen.
Mhm. Ich glaube, für die eifrigen und aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer waren das jetzt gerade schon mal sehr wertvolle Tipps, wie man sowas im eigenen Unternehmen auch angehen kann, worauf es da ankommt. Also hier empfiehlt es sich vielleicht nochmal zurückzuspulen und sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Im Zweifel werden wir da nachher auch noch kurz drüber sprechen. Was mich noch interessiert, du hast jetzt eben gesagt, ihr plant schon wieder neue Studien, seid da gerade aktuell dran. Kannst du uns vielleicht nochmal sagen, warum sich die Bertelsmann Stiftung damit beschäftigt und was die Bertelsmann Stiftung ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Bertelsmann Stiftung vielleicht noch nicht kennen?
Ja, wir sind die größte operativ arbeitende Stiftung in Deutschland. Das heißt also, wir führen Projekte selbst durch. Wir geben nicht einfach Gelder nur raus, aber natürlich haben wir eine Menge Projektpartner und auch Dienstleister, gerade Forschungsinstitute, die mit uns dann eben zu den Themen, die wir bearbeiten, und das sind gesellschaftspolitische Themen, mit denen wir uns befassen, die wir dann auch mit ins Boot holen und die mit uns gemeinsam und ihre Expertise, dass wir gemeinsam dann überlegen, wie können diese Themen bearbeitet werden und ja, wie kann man damit einfach auch umgehen.
Spannend. Wir hatten vorhin kurz von der gegenseitigen Beeinflussung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Hast du da ein paar Tipps oder Beispiele oder konkrete Use Cases, wo du sagst, hey, da hilft die Digitalisierung wirklich nachhaltiger zu werden? Weil ich glaube, für viele ist das Thema noch relativ abstrakt und schwer greifbar.
Ja, also ich glaube, das Erste, was man tun muss, und da sind wir auch schon wieder bei praktischen Tipps, ist, dass man eine Status-Quo-Analyse macht, und zwar zu beiden Themen. So, dass man einmal guckt, wo stehen wir denn, was die Digitalisierung angeht, und vor allen Dingen auch, wo stehen wir denn, was die Nachhaltigkeit angeht. Da kann, das hat mal ein Wirtschaftsförderer hier aus dem Kreis gesagt, von der Provi GT GmbH, da reicht es schon, wenn man eine Excel bedienen kann, da fängt man einfach mal an zu sammeln, welche Bereiche es so gibt und wie man da aufgestellt ist. Es gibt CO2-Rechner, die einem dabei auch helfen und da nimmt man dann einfach mal auf, ja, wie arbeiten wir, was sind unsere Produkte und so weiter. Und guck mal, wo man steht. Und dann merkt man schon, dass alleine beim Sammeln dieser Daten Digitalisierung natürlich schon hilfreich ist, ne? Wenn man solche Daten schon mal hat irgendwo vielleicht, ne? Dass das schon wichtig ist. Das ist zum Beispiel schon so eine der ersten Verschränkungen, die mir jetzt ganz spontan erstmal einfallen.
Vielleicht noch, um da einen kleinen Hinweis auch auf eine weitere Folge zu geben. Ich habe da mit dem Lutz Fricke gesprochen, der für die Mosolf-Gruppe das Thema der nachhaltigen Transformation begleitet. Und der spricht, glaube ich, sinnbildlich für ganz viele davon, wie sie aktuell Schwierigkeiten haben, verschiedene Daten zusammenzubringen. Und ganz viele Unternehmen, so auch die Mosolf-Gruppe, starten jetzt gemeinsam eine zentrale Datenbasis aufzuhäufen, dass man nicht für jede einzelne Anfrage, für jede gesetzliche Rahmenbedingung, die ja kommen, ob es Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist oder die CSRD, die nachhaltige Berichterstattung regelt, dass man nicht jedes Mal wieder die gleichen Daten aus dem Keller, sinnbildlich, bei denen war es wirklich aus dem Keller, holen muss, sondern dass man eine Datenbasis hat, wo man dann relativ flexibel die relevanten Zahlen fürs Thema Nachhaltigkeit rausholen kann, also Stromverbrauch, Wasserverbrauch und was da alles reinfließt, Spritverbrauch. Ich glaube, das geht stark mit dem einher, was du gerade eben gesagt hast, dass man eben die Digitalisierung braucht, um diese Daten zusammenzuführen und auch auswerten zu können.
Naja, und nicht nur das, also du sagst ja was ganz Wichtiges, ne? Also überhaupt erstmal eine Einigkeit zu schaffen, dass man definiert, was zu einer bestimmten Kennzahl überhaupt dazugehört. Das ist ja das, was wir merken, dass jedes Unternehmen sich quasi jetzt erstmal selbst überlegen muss, was gehört denn da im Detail zu, weil das eben zum Teil auch für die Berichtspflicht noch nicht so richtig ausdekliniert ist. Und da ist der nächste Punkt, im Bereich der Kommunikation ist Digitalisierung sehr wichtig, auch als Methode gedacht. Also, dass man da in den Austausch geht, diese Vergleichbarkeit herstellt, die Bereitstellung der Informationen, die man braucht, auch innerhalb eines Unternehmens. Also, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich möchte das machen, je nach Größe, beim 5-Mann-Unternehmen ist das natürlich schnell mal eben beim Kaffee gesagt. Aber wenn man schon 100 Mitarbeitende hat und aufwärts, ist es natürlich komplexer. Und es ist wichtig, dass wenn man solche Ziele verfolgt, eine hohe Transparenz hergestellt wird, und eine ja sehr, sehr tiefgehende Begleitung der Mitarbeitenden möglich wird, die dann auch wiederum eine Partizipation ermöglicht, dass also alle auch hinter dem Ziel stehen können und sich da auch einbringen können. Denn wer weiß denn besser, wie man vielleicht was einsparen kann oder was verändern kann, als die Personen, die jeden Tag diesen Job machen?
Ja, du greifst da schon sehr schön meine nächste Frage ein Stück weit auf, nämlich welche Rolle in der Twin Transformation das Thema Mindset und Unternehmenskultur spielt.
Ja, also das ist das Kernthema. Also das haben unsere Studien schon zur Digitalisierung gezeigt und auch bei Nachhaltigkeit ist das nicht anders. Also wenn nicht der wirkliche, tief sitzende und ernst gemeinte Wille da ist, eine solche Veränderung herbeizuführen, dann funktioniert das nicht. So, und das muss von ganz oben ernsthaft quasi ausgerufen werden. Und zwar auf eine Art und Weise, dass da auch eine Vorbildfunktion entsteht. Also dass man auch sagt, hey, unser Vorstand, unser Inhaber oder so, der steht dafür, ja. Also das müssen wirklich auch Beispiele sein. Das muss nicht so sein, hier wird das nächste Thema durchs Dorf getrieben und da hänge ich mich mal dran, sondern es muss ernsthaft wirklich gesagt werden, das ist ein Ziel und das werden wir verfolgen und wir werden immer gucken, wo wir stehen. So, und das muss dann natürlich auch von unten aufgenommen werden. Dafür braucht es auch die Partizipation, dass man auch merkt, okay, es ist ernsthaft, man will das. Eine entscheidende Rolle spielen dabei auch die mittleren Führungsebenen, denn die sind diejenigen, die natürlich dafür sorgen, dass es wirklich auch zu dieser Umsetzung kommt, ne? Und dass das also auch nach oben und unten so läuft. Und da ist eben gerade die digitale Methode extrem wichtig, dass man das so hinbekommt. Und wenn dieses Mindset und die Kultur nicht da ist, dass man von allen Seiten gemeinsam daran arbeitet, eine Transparenz herstellt, eine auf Augenhöhe gerichtete Diskussion und gemeinsames Ideen sammeln, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Also top-down funktioniert überhaupt nicht und bottom-up kann schon gar nicht funktionieren, wenn nicht die Kultur da ist, um das aufzunehmen.
Ja, das heißt, auch hier müssen wieder diese beiden Sachen ineinander greifen. Zum einen die ernsthafte Rückendeckung der Geschäftsführung, Geschäftsleitung, Vorstand, Inhaber und auf der anderen Seite eine intrinsisch motivierte Belegschaft, zumindest mal eine kleine Gruppe, die damit starten kann, um diesen Wandel in die Organisation zu tragen, oder?
Unbedingt. Also es muss Hand in Hand gehen und ja, ich denke, eine positive, ja, partizipative Kultur auf Augenhöhe, die Diskussion zulässt, die Ideen zulässt, das muss ganz, ganz unbedingt stattfinden. Und dann muss man über solche Prozesse, die kann man dann etablieren und da ist eben, wie gesagt, die digitale Arbeitsmethode sehr, sehr hilfreich, das zu machen, kann man das eben finden. Also nicht selten finden eben Mitarbeitende, die mit bestimmten Materialien arbeiten und sich dann anfangen, damit zu befassen, haben dann vielleicht Ideen, wie man was austauschen kann, ja, oder wie man vielleicht eine Bauweise komplett ändert oder ja, man einfach auch das Endprodukt komplett anders denkt. Also wenn man das jetzt nachhaltig machen will. Also da ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man die Leute animiert, das zu machen und dass man nicht sagt, mach deinen Job, wie ich ihn dir einmal in der Ausschreibung gesagt habe und kümmere dich nicht um den anderen Kram. Um das jetzt mal ganz böse und etwas lax zu sagen.
Mhm. Du hast jetzt die digitale Arbeitsmethode nochmal genannt, vorhin auch schon mal. Kannst du uns kurz beschreiben, was du damit meinst?
Ja, also ich würde das damit beschreiben, was man auch unter Agilität versteht. Also man hat ja früher so in dieser auch Wasserfall-Projektarbeit eigentlich immer gesagt, man hat eine Idee zu einem Produkt und dann wird das ausgestaltet. Meistens auch top-down, dass man sagt, so läuft das. Und was dann am Ende rauskommt, jeder macht so seinen Job, auch in die Abteilung für sich selbst gesehen. Da wird dann zwar ein Ganzes draus, aber es ist ein Stück weit eine Überraschung, was da draus kommt. Die agile Arbeitsmethode, das kommt ja auch aus der IT, dass man da eben gesagt hat, man guckt erstmal, was will der Kunde überhaupt? Also was ist sein Kundenwunsch? Nicht auf das Produkt gesehen, sondern was ist das Ziel, was er damit erreicht? Also diese klassische Frage wäre eben, will tatsächlich der Kunde einen Bohrer kaufen? Nein, er möchte vielleicht einfach nur ein Loch in der Wand haben, um ein Bild aufzuhängen. Also ist die Frage, wie bekomme ich das Bild an die Wand? Wenn es denn ein Bohrer ist, den ich ihm zur Verfügung stellen kann, um dieses Loch in die Wand zu bekommen, ist natürlich die Frage, wie kriege ich das am besten hin? So, und dann sind alle Personen, die daran beteiligt sind, dieses Produkt zu gestalten, auch gemeinsam daran zu überlegen, welche Eigenschaften braucht es denn für dieses Produkt. Vielleicht kommt auch ein ganz anderes Produkt raus, weiß man ja nicht, ne?
Ja.
Und das muss man gemeinsam besprechen. Das heißt auch immer dieses Zwischendurch mal wieder mit Kunden in Kontakt zu kommen, um zu gucken, ist das wirklich das, was man will? Also es geht um den ultimativen Kundenwunsch. Und dass man dann gemeinsam durch das Unternehmen hinweg, dass alle Expertisen mit eingeholt werden, sich dazu äußern können. Es gibt natürlich eine Führungsrolle, die ist aber eher als Moderation zu verstehen, die eben ermöglicht, dass die Rahmenbedingungen auch gesetzt werden, dass Fristen eingehalten werden, dass alles mitbedacht wird. So, und dass man dann eben gemeinsam zu einer Produktentwicklung, Gestaltung und auch Umsetzung kommt, die alle Sichtweisen berücksichtigt, dass das am Ende nicht irgendein Überraschungsprodukt ist, von dem man dann gespannt guckt, ob es erfolgreich ist oder nicht, sondern eigentlich darf dann keine Überraschung mehr erfolgen, weil man ja durch Einbeziehung aller Überlegungen ein Produkt hat, von dem man ja wissen muss, dass es eigentlich so gebraucht wird.
Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, das hat es jetzt nochmal klarer gemacht, was die digitale Arbeitsmethode beschreibt, beziehungsweise was damit gemeint ist. Und ja, ich finde es sehr schön, wie es deutlich wird bei so einer Bestandsaufnahme, dass es dann auch Sinn macht, das Digitale, das Nachhaltige, aber auch die Unternehmenskultur anzuschauen und sich zu überlegen, wie reif ist denn die Organisation eigentlich für diese notwendige Transformation und ob sie wirklich notwendig ist, da haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, aber vielleicht auch beim Stichwort Kundenwunsch, kannst du nochmal was sagen, ob du aus Gesprächen oder den Studien auch Infos hast zum Thema, wie wichtig den Kunden das Thema Nachhaltigkeit ist?
Ja, auf jeden Fall. Es ist also das, was wir wissen, ein großer Treiber dafür, auch Nachhaltigkeit voranzubringen. Das ist noch nicht so weit. Also es gibt so eine Debatte, gerade aus den Umweltverbänden und so. Man soll nicht immer alles auf die Kunden schieben, ne? Weil man natürlich sagt, die Kunden haben natürlich die Macht. Aber man kann natürlich nicht immer sagen, die Kunden sind am Ende diejenigen, die es alleine richten sollen, weil die Unternehmen haben da natürlich eine Verantwortung. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass wenn die Kunden das anfordern, das ein sehr starker Treiber sein kann. Ne? Also da hat sich ja auch schon viel getan, wenn man in den Textilbereich guckt, dass man dann schon guckt, wie oft sieht man, dass da eben draufsteht, das ist aus nachhaltig angebauter Baumwolle oder ähnliches, dass man da mehr Wert drauf legt, dass man auch schon ausgezeichnet bekommt, dass Produkte nicht vernichtet werden, wenn man sie zurückschickt oder ähnliches. Also da tut sich auf jeden Fall einiges und ich glaube, dass den Unternehmen inzwischen auch immer mehr klar wird, dass wenn sie nachhaltige Aspekte in ihr Produkt mit aufnehmen, dass das positiv konnotiert ist und von den Kunden auch positiv aufgenommen wird.
Jetzt haben wir ja gerade viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Digitalisierung, die Nachhaltigkeit und die Unternehmenskultur gemeinsam zu betrachten. Klingt jetzt natürlich auch erstmal nicht so einfach. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie dein Eindruck da ist, ob diese Transformation eher ein Projekt ist, das man abgekapselt betrachten kann oder warum es wirklich so viele beteiligte Seiten braucht. Weil ich bekomme es in dem einen oder anderen Gespräch schon immer wieder mit, dass Entscheiderinnen und Entscheider sagen, Thema Nachhaltigkeit, das machen wir jetzt auch, da haben wir jetzt mal ein kleines Projektchen gestartet. Vielleicht kannst du uns nochmal da was über diese zwei Ansätze sagen. So mal auf der einen Seite ein kleines Projekt zum Thema Nachhaltigkeit und zum anderen der Unterschied wirklich zu einer doppelten Transformation.
Ja, also vielleicht wissen ja einige, es gibt schon sehr, sehr lange in vielen Unternehmen, also über Jahrzehnte hinweg, diese sogenannten CSR-Abteilungen, die sich um die Corporate Social Responsibility kümmern. Also das war jetzt nicht nur Nachhaltigkeit, da haben sich auch andere soziale Projekte drin gefunden. So, und das sind ja immer in sich abgeschlossene Abteilungen gewesen, die auch von den Kollegen, die tatsächlich an den Produkten arbeiten und an der Umsetzung, manchmal immer so ein bisschen, ja gut, die braucht man halt, die hat man halt, aber man hat es halt nicht so ernst genommen. So, und das, ja, ich sage mal ganz gerne, wenn das der Ansatz wäre, der erfolgversprechend ist, dann wären wir bei der Nachhaltigkeit nicht da, wo wir jetzt sind, nämlich total weit zurück. Also das ist auch etwas, was unsere Studie zum Thema Digitalisierung ganz klar gezeigt hat, dass es eben wichtig ist, dass diese Veränderungen ins ganze Unternehmen getragen werden. Also als Beispiel, wir haben untersucht in dieser Studie zur digitalen Transformation, wie weit einzelne Abteilungen eben integriert sein müssen, damit es funktioniert. Und es hat sich ganz klar gezeigt, je weiter weg diese Abteilung ist, das geht bis hin zu der coolen Fabriketage in Berlin, während das Unternehmen vielleicht in der Eifel sitzt. Die sind zwar unheimlich schnell in ihrer Veränderung, aber man kriegt es nicht mehr in das Ursprungsunternehmen implementiert.
Okay.
Oder nur mit großen Schwierigkeiten. Also bis hin zu dem Punkt, dass die Leute, die dann in der Berliner Fabriketage sitzen, sagen, ich gehe einfach nicht wieder zurück. Also das heißt, es muss, und das hat sich eben gezeigt, also wenn die Abteilungen ganz, ganz dicht dran sind im Unternehmen, also es ist wirklich internalisiert und es ist dann auch, man arbeitet immer drauf, es implementieren zu wollen, dann ist es leichter, das zu implementieren. Das heißt also, je mehr die Entwicklung wirklich Bestandteil des täglichen Geschäfts ist auch, ja, also man das da wirklich mitlebt und man die Veränderungen immer versucht, täglich mit aufzunehmen und immer dran zu bleiben. Das geht natürlich nicht jeden Tag mit Hochdruck, weil man hat ja ein Geschäft, das man eben auch erfolgreich führen muss. Aber wenn es quasi so omnipräsent ist, also für alle immer sichtbar und als Ziel quasi da ist, dann ist die Chance am größten, dass das auch erfolgreich tatsächlich umgesetzt wird.
Ja, spannend. Und es zeigt auch dann wieder, warum es wichtig ist, diese Rückendeckung der Geschäftsleitung zu haben und auch die intrinsisch motivierte Belegschaft. Weil wie vorhin ja auch gesagt, mit dem einen oder mit dem anderen separat wird es nicht klappen, nur wenn beides ineinander greift. Ihr habt ja in der Studie auch mit ganz vielen Unternehmen gesprochen. Vielleicht kannst du uns da mal noch einen Einblick geben, wo stehen wir denn heute im Mittelstand bei der doppelten Transformation?
Ja, also wir haben zwei Dinge getan. Wir haben einmal Unternehmen interviewt, wo die stehen, also die schon ein bisschen weiter sind. Das war sehr spannend und wir haben noch eine Metastudie gemacht. Auch Fraunhofer IAO hat das mit uns zusammen gemacht, dass man mal geguckt hat, was für Studien gibt es denn bereits. Also was sich zeigt ist, dass der Begriff der doppelten Transformation, zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir die Studien gemacht haben, damit haben wir vorletztes Jahr angefangen, so auch über das letzte Jahr, ich glaube, so viel hat sich seitdem auch nicht getan, war noch sehr erklärungsbedürftig. Also da musste man immer dazu erklären, was heißt das denn eigentlich, doppelte Transformation. Dann haben wir einfach auch mal geguckt mit Experten auch, wohin muss sich das entwickeln. Die Einschätzung war, dass es eben eine doppelte Transformation sein muss. Und es hat sich gezeigt aus der Metastudie, dass man diese Themen leider noch nicht so zusammendenkt, wie man es könnte und müsste. Während die Experten da drin aber eben eine sehr große Chance sehen, genau das zu tun. Also der erste Schritt wäre jetzt, die Arbeit zu tun, den Unternehmen deutlich zu machen und auch mit Sicherheit vor allen Dingen Unterstützungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, wie man das denn machen kann. Also ich denke da vor allen Dingen an die KMUs, die selbst manchmal noch nicht mal eine Personalabteilung haben, geschweige denn irgendeine Stabsabteilung, die denen erzählt, also für die ist so ein Begriff wie doppelte Transformation, ja genau, was ist denn das erstmal, ja und was mache ich damit, also wie fange ich damit an? Da braucht es sicher erstmal einiges, um dahin zu kommen. Aber dass das tatsächlich das ist, was man braucht, Sehr spannend war auch, dass die Unternehmen, die schon in Nachhaltigkeit ein bisschen weiter sind, sich alle eine viel stärkere Rolle des Staates gewünscht haben. Also gesagt haben, sie brauchen mehr Regulierung, was ganz nachvollziehbar ist, denn sie selbst erlegen sich ja Regeln auf oder ja Voraussetzungen, dass eben die Produktion und ihre Produkte nachhaltiger sind. Und das ist nicht immer der leichtere, der billigere Weg. So, und das heißt, sie haben viele Konkurrenten, die das eben nicht tun, die dann natürlich sehr viel höhere Gewinnspannen haben und als Konkurrenzprodukt manchmal besser laufen. Ein gutes Beispiel ist dann einfach so Softdrinks. Da haben wir eben natürlich die klassischen Coca-Cola, Fanta, Sprite so zum Beispiel. Und dann haben wir hier in der Region auch einen Getränkehersteller, Limoment heißen die, mit denen habe ich mal einen Podcast aufgenommen, die mir auch erzählt haben, klar können die da nicht mithalten, ne? Die nehmen regionale Produkte, deswegen gibt es zum Beispiel auch keine Zitronenbrause. Aber ja, also sie können natürlich nicht unter den Bedingungen dann produzieren. Sie nehmen keine Plastikflaschen, sie haben Glasflaschen, haben Pfandsystem, das Abfüllen, das Produzieren passiert unter nachhaltigen Bedingungen. Ja, und da kann man dann einfach nicht so mithalten. Und deswegen wünschen die sich natürlich, dass das, was sie freiwillig machen, dass das möglichst gesetzlich vorgeschrieben wird, sodass es alle machen und dann wiederum die Wettbewerbsbedingungen gleich sind.
Ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich schon auch die Community, die bereit ist, für sowas ein Price Premium zu zahlen und sagen, das ist mir etwas wert. Aber ich glaube, diese Community ist wahrscheinlich noch vergleichsweise klein, wenn man es gegen so einen Weltmarkt, den Coca-Cola jetzt beispielsweise bedient, vergleicht. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass diese Community mit der Zeit immer größer wird, weil einfach viel mehr Leute ein Bewusstsein und Verständnis dafür bekommen, warum es wichtig ist, umzudenken, warum die Art und Weise, wie wir wirtschaften, nicht mehr die erfolgsversprechende für die Zukunft ist. Und ja, dass einfach dieser Wandel passieren muss, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das hat ja auch was mit zum Beispiel nachhaltiger Ernährung zu tun. Ne? Möchte ich diese ganzen Zusatzstoffe in meinem Getränk haben? Aber dazu kommt noch ein anderer Punkt, dass es eben nicht für jeden bezahlbar ist. Also ich glaube, dass es eine sehr, sehr große Menge an Menschen gibt, die latent offen und bereit wären, die nachhaltigen Produkte zu kaufen, die aber angesichts, ich fand übrigens diesen Begriff Polykrisen total gut, den kannte ich doch nicht, in dieser Zeit, in der wir halt sind, einfach auch für viele das einfach überfordernd ist und die das schlicht und ergreifend gar nicht bezahlen können, selbst wenn sie es wollen. Und da ist dann natürlich staatliches Eingreifen gefragt, die mithilfe von finanziellen Anreizen oder auch zum Beispiel einer höheren steuerlichen Belastung zum Beispiel von Getränken oder von Produkten, die nicht nachhaltig sind, um da einen Ausgleich zu schaffen, dass man dann wiederum die nachhaltigen Produkte finanziell etwas entlastet, sodass man sich die dann eben auch leisten kann, ne?
Ja, absolut. Und ich glaube, das fängt auch schon im Kleinen an. Also wir reden hier von Unternehmenstransformation, aber wenn sich jeder mal das eigene Einkaufsverhalten anschaut, natürlich, man muss mehr zahlen für nachhaltige Produkte, aber es fängt ja schon bei der Entscheidung an, gehe ich zum Supermarkt und kaufe da die Brote oder kaufe ich sie beim Bäcker nebenan, der das Ganze vielleicht nachhaltiger macht. Klar ist, man muss sich das leisten können. Ich glaube, es gibt in Deutschland viele Leute, die können sich's leisten. Es gibt viele, die können sich's nicht leisten. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir uns auch als Gesellschaft der Verantwortung da bewusst werden, wenn wir die Chance haben, dann den regionalen Bäcker, den regionalen Metzger, den Markt um die Ecke unterstützen und nicht immer nur zum Supermarkt gehen und das günstigste und billigste holen, sofern wir eben in der Lage dazu sind und uns das leisten können.
Ja, was also da wichtig ist, dieses Bäckerbeispiel finde ich sehr gut, dass der Bäcker dann zum Beispiel aber auch deutlich macht, dass er eben Produkte aus der Region verwendet, also sprich Korn, das in der Nähe angebaut wurde, von einem Müller quasi um die Ecke und so weiter, dass keine Transportwege sind. Also das zeigt, also dieses Beispiel finde ich sehr gut, nochmal sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass man auch so als kleiner Bäckerladen vielleicht durch die Information, dass man sich da nachhaltig verhält, vielleicht auch nochmal eben Kunden tatsächlich anziehen und binden kann, dass man da eben auch mal genau hinschaut, wie nachhaltig bin ich denn, ne?
Das Bäckerbeispiel ist ohnehin sehr interessant, weil wir beispielsweise gerade auch in einem Projekt mal versucht haben, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Vorhersagen zu treffen, wie viel Brot und Backwaren wird denn voraussichtlich in der nächsten Woche benötigt, basierend auf Faktoren, die man in der Vergangenheit schön vergleichen konnte. Also auch das mal wieder ein Beispiel, wie Digitalisierung hilft, die ressourceneffizienter zu nutzen, indem man einfach schaut, in der Vergangenheit wurde bei diesem Wetter, bei diesem Feiertag so und so viel Backwaren gekauft. Wie verhält sich denn in der Zukunft, um so auch die Lebensmittelverschwendung runterfahren zu können? Und die Lebensmittel, die eben doch übrig sind, die dann beispielsweise über Plattformen wie Too Good To Go oder vergleichbaren auch das Essen an die Tafel geben, einfach den Lebensmitteln ein zweites Leben zu geben.
Ja, absolut. Ist ein super Beispiel. Und ich meine, wenn man mal überlegt, wie viele Bäcker gibt das? Wenn man dann jetzt nochmal guckt, ich meine, so ein Bäckereiofen, also wir haben jetzt hier bei uns privat eine Solaranlage auf dem Dach und jetzt kann ich immer genau nachverfolgen, ich backe tatsächlich unser Brot selbst. Und dann sehe ich immer, wie viel Energie verbraucht denn das jetzt gerade. Das heißt also, wenn Bäckereien zum Beispiel anfangen und sagen, sie nutzen alternative Energiequellen, um eben ihre Öfen zu betreiben. Das ist natürlich auch ein tolles Beispiel, dann sagen zu können, so ist das. Ich benutze grüne Energien zur Herstellung meines Brotes. Und wenn man dann mal überlegt, wie viele Bäckereien es gibt und das machen mehr, also was das tatsächlich für die Umwelt für einen positiven Effekt hat. Ne?
Ja.
Also das darf man nicht unterschätzen, weil man immer diese kleinen Unternehmen so gerne vergisst. Aber die machen natürlich eine große Menge aus. Ne? Und wenn man da Möglichkeiten schaffen kann, den zu erleichtern, da nachhaltiger zu werden. Ich denke auch an Friseurläden zum Beispiel. Ne? Wenn die eben Produkte verwenden, Haarpflegeprodukte, die nicht so chemisch sind. Oder ein anderes Beispiel noch, dass es Nachfüllmöglichkeiten gibt für Shampoos alleine, ja, dass man nicht immer Shampooflaschen hat, ja, Großgebinde oder eben Nachfüllpackung oder ähnliches, ja.
Ja.
Was das für Effekte sind.
Ja, absolut. Was auch spannend ist, ich war letztes Jahr bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises und habe da mit verschiedenen Verantwortlichen gesprochen zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und ein Beispiel, was mir auch gut gefallen hat, das war ein großer Glashersteller, die wirklich über 20 so große Glasöfen haben. Die sind so groß wie ein Einfamilienhaus, die das ganze Jahr durchrennen. Was das an Energieverbrauch verursacht, ist natürlich absolut wichtig für jeden Bereich unseres Lebens. Aber der Hebel, wenn die sich dann mithilfe von Datenauswertung beispielsweise diese Prozesse anschauen und Optimierungspotenziale finden, da hat man natürlich auf einen Schlag gleich wahnsinnige Effekte, die man da zum Thema Energieverbrauch nutzen kann. Und ich glaube, in der Diskussion wird gerade schön klar, dass es vom Kleinen bis im Großen, es gibt ganz viele Ansatzpunkte. Das Wichtige ist einfach, dass man losgeht und macht, oder?
Absolut, ja. Also das ist wichtig und das ist eben, das darf man auch nicht vergessen, das ist nicht nur immer einer, der dran muss, sondern es müssen wirklich alle dran. Also je mehr wir alle an einem Strang ziehen und das gilt erstmal in den Unternehmen natürlich, das, was wir schon gesagt haben, ne, dass also alle Beteiligten da an dem Strang ziehen. Also es ist auch nicht nur ein Job von einer Abteilung. Ich habe schon oft von solchen Menschen aus solchen Abteilungen, die eben nur zu diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt sind, den Frust mitbekommen, wenn die anderen alle nicht mitziehen. Aber das gilt eben auch für die Gesellschaft. Ne? Also mich ärgert das schon, wenn ich mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahre und ich sehe dann jemanden, von dem ich weiß, der hat jetzt nicht mal einen Kilometer zu dem Supermarkt gebraucht und fährt dann mit so einer dicken Karre dahin und kauft dann irgendwie drei Sachen. Ja, und das ist eben so eine Sache, bei der man eben sagen muss, da müssen alle an einem Strang ziehen, da haben alle möglichen Leute Aufgaben, da gilt es aufzuklären, da gilt es aber auch von politischer Seite aus, Pflöcke einzuschlagen und durchaus zu sagen, was ist hier das Verhalten, was wir brauchen und was ist das Verhalten, was wir nicht brauchen. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach auch mal der Wahrheit stellen, dass das nicht alles angenehm ist, ne? Und dass wir nicht diese notwendige Veränderung erreichen können, wenn wir nicht vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, ich will gar nicht sagen verzichten, aber umdenken und einfach da andere Prioritäten für uns setzen, weil das kann was, man kriegt ja auch was dafür, wenn man vielleicht was verändert.
Absolut, ja. Und was mir dazu noch einfällt, so man hört ja häufig auch in Deutschland so die Frage, was bringt es denn überhaupt, wenn wir als kleines Deutschland mit unseren 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern was ändern? Da gibt's so große Länder, China, Indien, dagegen können wir doch gar nichts anrichten, beziehungsweise was haben wir da für einen Impact? Und da hat mir sehr gut das Buch von Eckhard von Hirschhausen gefallen, das kann ich wirklich nur empfehlen. Mensch, Erde, wir können es so schön haben, heißt es, glaube ich. Und da ist er einfach auch auf das Beispiel des erneuerbaren Energiengesetzes eingegangen, wo er gesagt hat, das haben wir in Deutschland vor, ich glaube, knapp 2 Jahrzehnten ins Leben gerufen, entwickelt und es wurde zwischenzeitlich in über 100 Länder exportiert und hilft in diesen 100 Ländern, die erneuerbaren Energien zu stärken.
Ja, gerade China legt da ja jetzt unheimlich vor, ne? Also was Solarenergie angeht. Also da kann man nicht mehr sagen, die machen das nicht. In der Tat, glaube ich, ist diese Vorbildfunktion, die gilt nicht nur in Unternehmen, die gilt auch also international innerhalb der Staaten. Das ist total wichtig. Und ich weiß auch nicht, manche sagen eben immer so das Finanzielle, die finden das Finanzielle ganz schlimm, ist ja auch immer so ein Argument, das ist alles zu teuer. Wenn ich dran denke, gerade in Bezug auf die Überschwemmung, die wir jetzt gerade hatten hier um die Weihnachtszeit herum und auch letztes Jahr gab es eine Sturmflut an der Ostsee oder auch wenn ich an das Ahrtal denke, da sind ja erhebliche Kosten entstanden, die jetzt durch den Staat irgendwie aufgefangen werden müssen. Olaf Scholz hat gerade zu den Überschwemmungen gesagt, wir werden niemanden alleine lassen. So, und wer bezahlt das dann? Das sind wir. Also da stecke ich doch lieber das Geld in Maßnahmen, die ich mir überlegt habe oder in Produkte, die ich möchte, statt dass wir jetzt uns damit bereit erklären, zu sagen, ja, das Kollektiv bezahlt halt die Schäden, die durch die Umweltschäden eben passieren, wenn eben solche Wetterextreme sind.
Ja, absolut. Vielleicht können wir auch noch kurz drauf eingehen, weil wie alles im Leben hat auch dieses Thema seine zwei Seiten der Medaille. Habt ihr euch im Rahmen der Studien auch mit den negativen Effekten, also Energieverbrauch von KI, beispielsweise Elektroschrott oder steigender Nachfrage an Rohstoffen beschäftigt?
Das sind ja immanente Themen, die sowieso im Rahmen von nachhaltiger Transformation eigentlich drinstecken. Und da würde ich die Frage der Digitalisierung gar nicht rausnehmen. Also wenn ein Unternehmen sich das Ziel setzt, nachhaltiger zu werden, muss es in jeder Hinsicht und in jedem Zusammenhang über diese Dinge nachdenken. Und dazu gehört dann natürlich auch das, was man im Rahmen der Digitalisierung tut. Also wo kommt die Energie her für die Anwendung? Klar, für KI-Anwendungen braucht es viel Energie. Da muss man sich Gedanken machen, wo kommt die her? Gibt es da möglicherweise irgendwelche alternativen Energiequellen, die wir dann nutzen dafür? Wie ist das tatsächlich? Welche Produkte verwenden wir? Also welche Devices? Wie ist das damit? Wird da was recycelt oder nicht? Also ich glaube, das ist wichtig, dass man da tatsächlich das ganz normal eben auch internalisiert und in die Prozesse mit einbindet.
Vielen Dank, liebe Birgit, für diese wirklich facettenreichen Einblicke. Vielleicht hast du abschließend nochmal Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mehr zu diesem Thema erfahren möchten, über die doppelte Transformation, die auch selbst aktiv werden möchten. Wie kann diese lange Radtour, mit der wir es ja zu Beginn verglichen haben, wie kann die noch leichter funktionieren und wo kann man da beginnen?
Ja, ich glaube, das ist wichtig, sich erstmal zu informieren. Da gibt es natürlich durch das Internet, um das Digitale zu nennen, ganz viele Möglichkeiten, wie man sich mit den Themen befassen kann. Jeder kann auch so seine Lieblingsthemen rausfinden. Es gibt zum Beispiel über die Seite, die ich sehr mag, Smarticula, immer so Tipps auch, wie man auf Müllvermeidung gehen kann, solche Dinge. Also ich glaube, das ist eben das Wichtigste, dass man bei sich selbst auch mit Kleinigkeiten anfängt und dass man dann merkt, was für ein gutes Gefühl das gibt, wenn man tatsächlich etwas tut, egal wie klein das ist. So, und dann kann man natürlich weitermachen und auch bei seiner Arbeit im Job einfach mal gucken, hey, gibt's hier Möglichkeiten? Also sei es nur, dass man abends die Heizung ausstellt in seinem Büro, die Lichter überall ausmacht und vielleicht auch ein paar Vorschläge macht, wie man da was sparen kann. Da sollte man eben immer bei sich selbst anfangen und versuchen, mit anderen auch drüber zu reden. Also wir haben auch festgestellt, genauso wie bei Radtouren, wenn man eben darüber spricht, also ich mache vieles mit Fahrrad, haben wir schon gemerkt, dass das auch im Kollegenkreis und bei Bekannten dazu geführt hat, dass sie sich auch überlegt haben, ich glaube, ich setze mich jetzt auch mal aufs Fahrrad für den kurzen Einkauf. Insofern, glaube ich, ist Vorbildfunktion und weitergeben und gutes Vorbild sein und selbst positive Entwicklung vorantreiben, ist das Beste, was man tun kann.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort und ich bin überzeugt, ich bin nicht alleine. Ich möchte mich jetzt erstmal auf mein Fahrrad setzen und zum Bäcker nebenan fahren und ein nachhaltiges Brot kaufen.
Super Idee, das mache ich auch.
Vielen Dank für diese wirklich unterhaltsamen Minuten, für dieses interessante Gespräch, für die Einblicke in deine Arbeit, in deine Perspektive, in die Gespräche, die ihr führt und bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank.
Ja. Ganz herzlichen Dank auch an dich.